Einen herzlichen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Morgen hier im Gottesdienst seid, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich kann leider heute Morgen während dieser Predigt nicht bei euch hier in der großen Halle sein, denn ich bin drüben mit dem Noah, drüben im Roten Salon und wir wollen heute Morgen den Move-Kurs gestalten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich hoffe, wir werden viel Spaß haben. Ich freue mich aber auch darüber, dass wir jetzt hier auf diesem Wege trotzdem den dritten Teil unserer Predigtreihe zum Thema Noah hier erleben können. Teil 1 und Teil 2 gehen jeweils um Kapitel 1 und Kapitel 2. Jona ist ein Prophet, also jemand, der immer mal wieder Botschaften von Gott für andere Menschen hat. Und er bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive, der Hauptstadt des Assyrischen Reiches, zu gehen und dort öffentlich zu demonstrieren und das Unrecht und die Bosheit dieser Stadt und dieser Regierung anzuprangern und den Leuten zu sagen, dass Gott nicht mehr länger bereit ist, das zu akzeptieren. Aber Jona hat keine Lust, dahin zu gehen und er scheint nicht nur ein Problem mit seinem Auftrag zu haben, sondern ein Problem mit seinem Auftraggeber zu haben. Und so flieht er, wie es der Text sagt, er flieht vor Gott und macht sich auf den Weg nach Spanien. Dazu muss er natürlich ein Schiff nehmen und während der Schiffsreise kommt es zu einem lebensbedrohlichen Sturm. Und am Ende dieses Sturmes kommt aber heraus, dass sich die gesamte Besatzung, die ganzen Seeleute, bekehren, sie fangen an, den Gott der Bibel anzubeten, sie bitten ihn um Entschuldigung, sie bitten ihn um Vergebung, sie stellen ihren Besitz und ihr Eigentum ihm zur Verfügung und sind bereit, davon ihm Dinge zu opfern und sie schwören ihm Gehorsam, dass sie ab jetzt ihm dienen wollen. Und Jona, der sieht für sich leider diese Perspektive nicht, sondern für sich sieht er nur die Perspektive, dass er sterben möchte. Und so werfen ihn die Seeleute auf seinen eigenen Wunsch hin ins Meer und Gott rettet ihn durch einen Walfisch, vermutlich einen Pottwal. Und dort mitten im Bauch eines Fisches im Meer, und ich kann mir wirklich keinen hoffnungsloseren, keinen düsteren Ort, keinen Ort, wo man sich verlorener fühlt als dort vorstellen, wo Jona anfängt zu beten und das Gleiche erlebt, wie die Seeleute, er startet neu. Auch er bittet Gott um Vergebung. Auch er verspricht ihm, seinen Besitz ihm wieder zur Verfügung zu stellen. Auch er verspricht ihm Gehorsam und er fängt komplett neu an. Und das finde ich erstmal eine total starke Aussage hier vom zweiten Kapitel, dass ein Neuanfang möglich ist. Auch heute und selbst wenn es dir ganz, ganz schlecht geht, selbst wenn du dich so fühlst, als wärst du am hoffnungslosesten Ort der Welt, am entferntesten, gottlosesten Ort der Welt und selbst wenn es im Bauch eines Pottwals in Nähe ist, kann dort ein Neuanfang im Glauben, im Leben möglich sein. Gott rettet Jona und der Walfisch spuckt Jona wieder aus und er landet am Strand und Jona bekommt wieder den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und ich lese euch Kapitel 3 einmal vor. Dort steht Folgendes. Zum zweiten Mal sagte der Herr nun zu Jona, geh nach Ninive, der großen, weltbekannten Stadt, und rufe dort aus, was ich dir aufgetragen habe. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um vom einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Assyrien war ein grausames Reich, eine Diktatur und alle umliegenden Völker haben unter Assyrien sehr, sehr stark gelitten. Ihre Herrschaft war auf Grausamkeit und auf Brutalität gegründet. Und Ninive, die Hauptstadt, war so das Sinnbild für diese Stadt und für diese Schreckensherrschaft und eigentlich haben sich alle gewünscht, dass das irgendwann mal aufhört. Ganz lange haben Menschen, die das gelesen haben in der Bibel, gedacht, dass das doch eigentlich eine Legende oder ein Märchen sein muss. Und einer der Gründe, warum Leute das gedacht haben, war, dass diese Stadt, die hier so groß sein soll, wie wir es hier lesen, 3 Tagesmärsche, um von dem einen Ende zum anderen zu kommen, dass es diese Stadt gar nicht gibt. Dass es keinerlei Spuren von dieser Stadt gibt. Und so eine riesengroße Stadt, die kann sich nicht in Luft auflösen. Selbst Jahrhunderte oder Jahrtausende später muss es irgendwelche Reste von so einer Stadt gegeben. Und da diese Stadt nicht zu finden war, hat man gedacht, das ist sowas wie Atlantis, so eine Märchenstadt, die es nur in der Fantasie gegeben hat. Und deswegen kann das auch nur eine Märchengeschichte sein. Tatsächlich ist aber Ninive irgendwann wiedergefunden. Und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts von Sir Austin Layard. Und er hat diese Stadt Ninive zum Teil ausgegraben, 10 bis 15 Meter unter einer dicken Schicht Schutt und Sand. Ninive liegt dort, wo heute die Stadt im Irak Mosul liegt. Und man wird sie nie ganz ausgraben können, weil da sind auch Friedhöfe drüber, da sind Stadtteile drüber. Aber das, was man ausgegraben hat und das, was dort vor über 150, 170 Jahren ausgegraben wurde, war beeindruckend. Eine riesengroße Stadt. Und allein die Befestigungsanlage dieser Stadt war riesig und gewaltig. Eine Stadtmauer, wo allein die innere Mauer, und das war so eine Befestigungsanlage, wo äußere Mauer, irgendwelche Wände und Gräben und dann noch eine große innere Mauer. Und diese ganze Befestigungsanlage hatte eine Breite von 670 Meter. Breite. Und die innere Mauer hatte eine Höhe von 25 bis 30 Metern. Das ist wie ein zehnstöckiges Gebäude. Und es gab Türme, die hatten eine Höhe von 60 Metern. Und diese Mauer hatte eine Breite, eine Dicke von 15 Meter. Also da können 8 Autos nebeneinander parken. Unglaublich groß. Eine uneinnehmbare, gewaltige, große Stadt. Und vieles von diesen assyrischen Kunstwerken sind auch mittlerweile in einigen Museen, auch in Deutschland, in Berlin, in London zu sehen. Und so können wir auch das Buch Jona als historischen Bericht lesen. Jesus versteht es auch als historischen Bericht und auch die Historiker zur Zeit von Jesus lesen das Buch Jona auch als historischen Bericht. Und dann hält Jona seine Predigt. Und ich gehe davon aus, dass seine Predigt hier nicht abgedruckt wurde, sondern dass er wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr gesagt hat. Aber dass man es mit den Worten zusammenfassen kann, seine Predigt, seine Botschaft war, noch 40 Tage und dann ist Ninive ein Trümmerhaufen. Er kündigt Gottes Gericht an. Gott ist mit der Gesamtsituation um Assyrien und Ninive maximal unzufrieden und er ist total zornig. Das ist die Botschaft, die Jona weitergeben soll. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich vorher viel Sorgen gemacht hat und gedacht hat, oh, wie wird das wohl werden? Vielleicht werden sie mich auslachen oder sogar verprügeln oder wahrscheinlich noch viel, viel Schlimmeres. Aber nichts davon passiert. Nichts, was er befürchtet haben könnte, passiert. Genau das Gegenteil. Seine Predigt kommt ultra gut an. Seine Predigt kommt so gut an, dass er eigentlich, ja, irgendwie den Friedensnobelpreis, wenn es ihn damals schon gegeben hätte, dass er den bekommen hat. Seine Predigt kommt so gut an, er wäre auf jeder Titelseite einer aktuellen Zeitung abgedruckt worden. Und er hätte für den Rest seines Lebens Seminare halten können, wie man erfolgreich predigt oder warum, wo das Geheimnis seines Erfolges gelegen hat, dass er so erfolgreich predigt. Denn die Leute nehmen sich das voll zu Herzen. Es ist unglaublich. Ich lese euch das mal vor, wie die Leute auf seine Predigt reagieren. Die Leute von Ninive wandten sich Gott zu und setzten ihre Hoffnung auf sein Erbarmen. Sie beschlossen zu fasten und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Trauerschutz an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Trauerschutz an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört dem Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen trauern und laut zu Gott rufen. Jeder soll aufhören, Unrecht zu tun und soll ein neues Leben anfangen. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns noch am Leben. In diesem Text kommt viermal dieses Wort, in einigen Übersetzungen wird es als Buße übersetzt, Neuanfang, Umkehr, viermal vor. Und es ist erstaunlich, dass diese stolze Stadt Assyrien, die stolze Stadt Ninive, das so ernst nimmt. Eine Stadt, die so gut abgesichert und geschützt ist, so uneinnehmbar, die Supermacht, dass sie sich von dieser Predigt von Jona so einschüchtern lässt. Wie kommt der Erfolg, wie kommt diese Reaktion zustande? Auch hier können uns Historiker so ein bisschen helfen, was in den Jahren davor passiert ist. Bevor Jona aufgetreten ist, gab es einige Seuchen, gab es einige Unruhen, Aufstände, es gab Hungersnöte und es gab eine Sonnenfinsternis. Und all das war für die Leute ein Zeichen, dass etwas im Argen liegt. Und das war ein Zeichen, dass noch etwas Schlimmeres vielleicht auf sie zukommen mag, dass es mit ihnen bergab geht. Aber das alleine, also das erklärt zumindest ein bisschen das soziologisch, warum die Leute so empfänglich dafür waren, warum sie so krass darauf reagiert haben. Aber so ganz alleine erklärt es das auch nicht. Nur das erklärt nicht die Reaktion der Leute. Es stimmt, ja, die Lebensumstände, in denen wir sind, beeinflussen uns und beeinflussen auch unsere Haltung Gott gegenüber. Man sagt, Not lehrt beten. Und auch in Notsituationen merken wir den Wert von manchen Dingen erst wirklich zu schätzen. Und doch ist da mehr. Aber an der Stelle möchte ich trotzdem mal einen Punkt machen. Ich hatte vor vielen Jahren eine Begegnung, ich habe das schon ein paar Mal erzählt hier im Gottesdienst, aber es ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ich war in einem Freitagabend-Gottesdienst im Kultschock, bin nach Hause gefahren abends, es war sehr, sehr spät. Irgendwann nach Mitternacht und ich war müde und ich wollte ins Bett. Wir haben damals mitten in Lennep gewohnt, kurz vor der Altstadt. Und ich steige aus dem Auto, will in unsere Wohnung gehen. Und da habe ich das Gefühl, als wenn Gott zu meinem Herzen sagt, Wolfgang, kannst du mit mir noch eine Runde spazieren gehen? Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte keine Lust. Ich wollte eigentlich ins Bett, ich war müde und ich hatte auch schon so überlegt, so zu tun, als hätte ich das jetzt gerade nicht gehört und nicht so empfunden. Aber dann habe ich mich daran erinnert, Mann, du warst eben im Gottesdienst, du hast tolle Lieder gesungen, irgendwie mein ganzes Leben gebe ich dir und sowas. Und jetzt bittet dich Gott, ob du mit ihm noch eine Runde spazieren gehst und du sagst, nee, das passt nicht zusammen. Und so habe ich mich entschieden, okay Gott, ich gehe mit dir noch eine Runde spazieren. Ich bin die Kölner Straße, die Bahnhofstraße runtergegangen, links auf die Kölner Straße gebogen und zack, steht ein Mann neben mir oder geht ein Mann neben mir, der mich dann dort für die nächsten 1 bis 2 Stunden begleitet, neben mir hergeht und mir sein ganzes Herz ausschüttet. Was alles in seinem Leben schiefgelaufen ist, was in seinen Beziehungen schiefgelaufen ist, was gesundheitlich nicht gut läuft und was jobmäßig alles in die Hose gegangen ist und wie es finanziell aussieht und wie seine Perspektiven sind. Und ich war erstaunt. Ich war erstaunt. Und so gehe ich mit diesem Mann stundenlang in der Lenneper Altstadt spazieren und höre ihm zu. Ich habe auch versucht, ihm was von Jesus zu erzählen, aber er war nicht in dem Zuhörmodus, er war in dem Erzählmodus. Und irgendwann im Laufe des Abends, als dann das Gespräch auch zu Ende war, habe ich mich gewundert und habe gesagt, hey Jesus, was bist du für ein toller Gott, der auf diese Welt guckt und dort einen einsamen, verzweifelten, hoffnungslosen Menschen sieht, der dringend jemanden braucht, der ihm zuhört. Und du identifizierst dich so sehr mit diesen Leuten, dass du es sogar so ausdrückst, kannst du mit mir eine Runde spazieren gehen. Gott, Jesus, was bist du für ein toller Gott. Und ich bin dann ins Bett gegangen. Ein paar Wochen später hatte ich mit genau diesem Mann plötzlich auch in meiner Funktion als Banker zu tun. Und ich habe ihn durch diesen nachtlichen Spaziergang in einem völlig anderen Licht gesehen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich ihm auch noch irgendwie das sagen sollte. Und ich habe ihn eingeladen und gesagt, hey, ob er Zeit hätte, ich würde mich gerne auch nochmal mit ihm treffen und mit ihm über etwas Privates sprechen. Und ich habe mir vorher Sorgen gemacht, oh, wie wird das ankommen? Wird er mich auslachen? Na gut, dass er mich verprügeln wird oder ins Gefängnis stecken wird, das hatte ich natürlich nicht die Sorge, aber ich hatte die Sorge, dass es irgendwie vielleicht Ärger gibt, dass er sich über mich beschwert, dass er das lächerlich findet, dass er das doof findet. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Und ich bin mit diesen Ängsten auch zu Gott gekommen, gesagt, ich will den jetzt einladen, hinterher jetzt, der hat doch zugesagt, und was ist, wenn er doof reagiert? Was ist, wenn es eine Beschwerde gibt? Und ich hatte das Empfinden, dass Gott sagt, Wolfgang, ich habe schon eine Geschichte mit diesem Mann. Und du bist nicht der erste Versuch meinerseits, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich bin schon länger mit diesem Mann, an diesem Mann dran. Und als wir dann unser Treffen hatten, da sagte er mir, und ich hatte ihm gesagt, hey Mann, ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert, wann unsere erste Begegnung war, es war in dieser Nacht, und ich hatte das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, dass er möchte, dass ich mit ihm spazieren gehe, und dass für mich die Schlussfolgerung eigentlich nur logisch ist, dass Gott scheinbar ein starkes Interesse an ihm hat, dass Gottes Fokus auf ihm liegt und dass Gott ihn ganz besonders liebt. Und anstatt mich auszulachen oder sich über mich zu beschweren, sagt dieser Mann, oh ja, ich war mal in einer christlichen Jugendgruppe. Das war die beste Zeit meines Lebens. Und irgendwie habe ich den Anschluss verloren. Irgendwie bin ich dann davon abgekommen. Aber es war so eine gute Zeit für mich. Er hatte tatsächlich schon eine Geschichte mit diesem Mann. Und genauso hatte auch Gott schon eine Geschichte mit den Leuten von Ninive. Jona war sicher nicht der erste Prophet, nicht die erste Situation, die Gott nutzt, um die Aufmerksamkeit der Leute dort zu bekommen. Und doch alleine halt, dass so Krisen oder irgendwelche Umstände so eine Reaktion, dass alle im Volk, groß und klein, Arme und Reiche, sogar der König, sogar die Kühe und die Schafe sollen mitfasten. So eine Reaktion ist schon wirklich, wirklich krass. Und da ist etwas richtig Göttliches drin. Es gibt solche Aufbrüche, solche christlichen Aufbrüche, Erweckungen, immer und immer wieder. Was passiert in Ninive? Es ist vor allem ein Aufbruch, ein Neuanfang in Richtung soziale Gerechtigkeit. Die ganzen Jesus-Themen, die ganzen göttlichen Themen wie Götzen wegschaffen und Gott um Vergebung bitten und zum Gott der Bibel zu beten und ihm was zu opfern, den Besitz ihm zur Verfügung zu stellen, ihm gehorsam zu sein, all diese Dinge, was die Seeleute machen, was Jona erlebt und was vielleicht auch viele von uns erlebt haben, hoffentlich, das haben sie irgendwie noch nicht erlebt. Die sind noch nicht irgendwie bei den Namen Gottes, sie sagen so ganz allgemein Gott, aber sie haben einen Neuanfang und der bezieht sich vor allem auf soziale Gerechtigkeit. Arm und Reich fasten zusammen. Es gibt sogar von offizieller Seite die Aufforderung vom König, jeder soll aufhören, Unrecht zu tun und ein neues Leben anfangen. Es ist vor allem ein Aufbruch hin in Richtung soziale Gerechtigkeit. Und so wurde dieser Text auch immer wieder verstanden und wird auch immer wieder erklärt, hey, es ist doch viel wichtiger, dass wir über soziale Gerechtigkeit sprechen und nicht so sehr über Bekehrung und eine Beziehung zu Jesus und so weiter. Das ist doch auch wirklich wichtig. Und ich glaube, das gibt der Text einmal nicht her, weil erstens Jona ehrlicherweise gar nicht als Sozialarbeiter nach Ninive kommt, sondern er predigt irgendwie total irgendwie nur über Gottes Sicht der Dinge und bringt das irgendwie auch ziemlich krass auf den Punkt. Und zweitens, weil das alleine, nur soziale Gerechtigkeit, nicht eine Veränderung des Herzens bewirkt. Und so ein Aufbruch hält nicht so lang, geht nicht so tief. Und so geht es dann halt auch weiter mit Ninive, dass auch nicht lange nach diesem Aufbruch doch auch wieder in die alten Verhaltensweisen zurückgefallen wird. Und es dauert auch nicht lange, bis doch auch wieder Kritik an der Ungerechtigkeit, an der Grausamkeit von Ninive, von Assyrien aufkommt und Ninive auch tatsächlich untergeht und weitere Prophetien dazukommen und Ninive dann auch genauso zerstört. Es braucht irgendwie noch mehr. Es braucht soziale Gerechtigkeit und es braucht eine Veränderung des Herzens. 1907 gab es eine Bibelkonferenz in Pyongyang. Pyongyang ist die Hauptstadt von Nordkorea heutzutage. Damals war Korea noch ein Land. Und dort waren Christen zusammen, die haben diese ganze Jesus-Sache auf jeden Fall schon verstanden gehabt. Die waren getauft, die waren irgendwie haben Bibel gelesen und so weiter. Und dort auf diesem Treffen spricht Gott zu diesen Menschen ganz klar und sagt, es ist nicht okay, dass ihr einen tiefen Hass, eine Tradition des Hasses habt auf Japaner. Und das muss aufhören. Und die Leute hat das tief bewegt. Und sie sind nach Hause gegangen, fest entschlossen, sich mit ihren Nachbarn zu versöhnen, den Hass auf die Japaner zu vergeben und auch um Vergebung zu bitten, gestohlene Dinge zurückzubringen, sich zu entschuldigen, wo das nötig ist und so weiter. Und es war in den Gottesdiensten von da an richtig viel Power und Korea hat einen christlichen Aufbruch erlebt, eine Erweckung sondergleichen. Die Kirche ist explosionsartig gewachsen. Dann die evangelisch-methodistische Kirche ist in einem Jahr hat sich die Anzahl der Mitglieder verdoppelt. Und angefangen hat es damit, dass halt beides passiert ist. Die Veränderung des Herzens und soziale Gerechtigkeit. Der innerliche Prozess, aber auch das praktisch werden. Christsein praktisch, nicht nur innen drin, nicht nur in mir, sondern auch in meinem Außenleben. Praktisch wird. Beides gehört total zusammen. Und ganz häufig ist das ja immer mal wieder so, dass auch in, ja, um uns herum, da gibt es Leute, die predigen viel Reich Gottes und einige auch sehr viel Gericht Gottes und die sind gar nicht so sehr bekannt dafür, dass sie jetzt die Ärmel hochkrempeln und sich für soziale Gerechtigkeit engagieren. Und dann gibt es Leute, die sich für soziale Gerechtigkeit engagieren und die sind wiederum nicht so sehr bekannt dafür, vielleicht aufzurufen, lass uns irgendwie unser Herz Gott schenken und das ist unsere einzige Chance. Aber beides sollen wir machen. Und ich bin total froh, dass wir auch Leute in unserer Tradition haben, die das wirklich so gut zusammenbringen, die beides zusammenbringen. Eine Beziehung zu Jesus, ein verändertes Herz und soziale Gerechtigkeit im Miteinander, egal woher jemand kommt, egal an was jemand glaubt. Martin Luther King war so jemand, der auch in seiner ganz berühmten Rede I Have a Dream dort auch nicht irgendwie den Leuten sagt, hey, jeder soll seinen Weg finden, seine persönlichen Wahrheiten definieren, und sondern er sagt, dass wir nicht länger zufrieden sein sollen mit unserer Gesellschaft, bis das Recht Gottes strömt wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein mächtiger Strom. Sein Bibeltext aus Amos 5, Vers 24, es gehört irgendwie beides total zusammen. Und doch finde ich es auch ganz bemerkenswert. Der letzte Vers vom Kapitel 10 lautet, Gott sah, dass sie von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Und das ist, finde ich, irgendwie auch das sehr, sehr Bemerkenswerte, dass Gott den Neuanfang schätzt. Ob es der Neuanfang ist, dass es erst das Handeln sich ändert, erst ein Ungerechtsbewusstsein und auch ein Gerechtigkeitsbewusstsein neu entsteht. Oder ob erst eine Beziehung irgendwie zu ihm entsteht. Gott schätzt den Neuanfang. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist viel lieber gnädig als streng. Gott ist viel lieber gnädig als richten und bestrafend. Es gehört beides zusammen. Aber Gott sieht den Neuanfang und auch wenn es noch nicht irgendwie alles ist, dann sieht er das und möchte gerne mit Leuten den nächsten Schritt gehen. Mit dir, mit mir, mit Segen. Amen.